Buongiorno und herzlich willkommen bei Radio Adria, dem Podcast aus Italien. Hier dreht sich alles um La Dolce Vita, um das Lebensgefühl zwischen Espresso und Aperitivo, um die kleinen Geheimnisse und großen Geschichten dieses wunderbaren Landes. Ich bin Stefan Maywald, Autor und Wahlitaliener aus Grado, und ich nehme euch mit auf eine Reise voller Sonne, Genuss und Italianità. Also, zurücklehnen, entspannen und ein bisschen Italien ins Leben lassen. Andiamo! Buongiorno aus Grado. Heute ist es eine ganz besondere Folge, nämlich das große Nudelspecial. Und am Ende gibt es 7 Tipps für die perfekte Pasta. Könnt ihr ja gleich heute Abend ausprobieren. Und die Pasta passt auch gut in diesen Podcast, denn ihr als Hörer und ich, wir sind gewissermaßen live und gemeinsam Zeugen einer gewaltigen und globalen Nudelumwälzung geworden. Denn ich hatte ja in Folge 10 berichtet, dass den US-Amerikanern die Nudeln ausgehen, weil Donald Trump die italienischen Hersteller mit Strafzöllen von über 100% belegt hatte. Dabei erfuhr ich auf CNN, dass die beliebteste Nudelfirma in den USA nicht Barilla oder DiCecco oder sonst einer der großen Namen ist, sondern La Molisana, die zumindest hier in Norditalien kaum jemand kennt. Tja, und eine Woche später stehe ich in Grado im Eurospar-Supermarkt und beinahe das komplette Nudelregal ist mit La Molisana bestückt. Irre. Ich fragte in meinem Newsletter, ob das in Deutschland und Österreich nun auch der Fall sei, und tatsächlich schickten mir Hörerinnen Fotos von La Molisana-Nudeln, die auch sie nie vorher im Regal gesehen hätten. Es ist offensichtlich. Die Firma hat ihr Marketingbudget umgeschichtet und investiert ordentlich in Europa. Gehen wir es an und beginnen wir von vorn. Wer hat die Nudel eigentlich erfunden? Die Chinesen haben vieles erfunden. Das Papier, den Regenschirm, das Schießpulver, das Porzellan und vielleicht sogar den Golfsport. Auch die ersten sicheren Pasta-Nachweise stammen aus Asien. Sogar schon im 4. Jahrtausend vor Christus lassen sich je nach Deutung Belege für begierigen Pasta-Verzehr finden, wobei die Nudel eher als Transportmittel für Geschmacksstoffe diente. Der Teig wurde mit allerlei Gewürzen und Aromen durchgemischt, etwa Rosenöl. Seit dem 5. Jahrhundert vor Christus sind in Europa die ersten Mühlvorrichtungen nachgewiesen. Bis zur Pasta war es aber noch ein weiter Weg. In der Rezeptsammlung des Marcus Gavius Apicius aus dem 1. Jahrhundert nach Christus mit Namen De Re Coquinaria über die Kochkunst werden Nudeln mit keinem Wort erwähnt. Stattdessen beispielsweise ein Rezept für Schweineleber mit, ich zitiere, Pfeffer, Thymian, Liebstöckel, Garum, Wein in Maßen und Öl. Wie in allen sehr alten Kochbüchern sind Koch- und Bratzeiten nie angegeben. Das setzte man erstens voraus, zweitens gab es ja auch noch keine genormten Öfen. Mengenangaben fehlten auch fast immer, denn Apicius setzte voraus, dass sein Leser mit den Grundzügen der Kochkunst vertraut war. Exotische Gerichte wie Sauzitzen und gefüllte Haselmäuse fehlen natürlich auch nicht, wobei das Kochbuch insgesamt überraschend bodenständig ist. Erstaunlich für einen Autor, als dessen Lieblingsspeise Flamingozungen überliefert sind. Verweilen wir noch einen Augenblick bei Apicius, dem ersten italienischen Gourmet. Er war ein kompromissloser Feinschmecker und laut Plinius der größte Prasser von allen, der unter anderem die Idee hatte, Schweine mit Feigen zu mästen, um eine besonders wohlschmeckende Schweineleber zu bekommen. Er lebte in Minturno, nicht weit von Rom, einer Gegend, die besonders für ihre Krebse bekannt war. Als Apicius hörte, dass die Krebse an der Küste Afrikas noch viel größer und wohlschmeckender seien, löste er sofort seinen Haushalt auf und setzte Segel gen Afrika, um dorthin überzusiedeln. Das ist mal Commitment. Schon wenige Minuten nach dem Verlassen des Hafens von Ostia wurde er schwer seekrank, ließ aber Kurs halten. In Afrika machte schon die Nachricht von der Ankunft eines schwerreichen Schlemmerers die Runde und die Fischer umrundeten sein Boot noch vor der Ankunft im Hafen. Apicius besah sich die ihm hingehaltenen Krebse und fragte, ob es nicht noch größere und bessere gäbe. Die Fischer sagten, das seien bereits die größten und besten, die es gäbe. Daraufhin kehrte er um, ohne je einen Fuß auf den afrikanischen Kontinent gesetzt zu haben. Seinem Leben machte er ein Ende, nachdem ihm sein Buchhalter mitgeteilt habe, dass er bereits 100 Millionen Sesterzen verschwendet habe und für den Rest des Lebens nur noch 10 Millionen Sesterzen übrig hätte. Nach heutiger Kaufkraft mehrere Dutzend Millionen Euro. Diese Summe schien ihm für seine Bedürfnisse nicht ausreichend. Er schluckte Gift. Weiter mit der Nudel. Um Apicius' Zeit kannten die Römer ein Gericht namens Lagane, bei dem es sich um einen nudelähnlichen Teig aus Mehl und Wasser handelte, der aber nicht in Wasser gekocht, sondern gebraten oder im Ofen gebacken und ausgewalzt wurde. Die Walzung war wichtig, um die vielen Parasiten und Insekten abzutöten, die sich nach längerer Lagerung in dem Mehl munter vermehrt hatten. Tja, was die Leute früher so gegessen haben. Und obwohl Chinas Klima eher prädestiniert für den Reisanbau ist, tauchen in der Han-Periode, also etwa rund um Christi Geburt, erste schriftliche Zeugnisse eines Gerichts namens Lavuan auf, bei denen es sich offenbar um gefüllte Teigtaschen handelte. Die asiatischen Köche mixten dem Teig gern Pflanzen, Wurzeln und Kräuter unter. Möglich, aber nicht ganz sicher ist, dass auch im Römischen Reich im 3. und 4. Jahrhundert die ersten klassischen Nudelgerichte in kupfernen Kochtöpfen landeten. Im Jahr 1154 berichtet der arabische Geograf Idrisi, dass im sizilianischen Ort Trabia bei Palermo eine fadenförmige Pasta hergestellt wird, die im ganzen Mittelmeerraum und bis nach Arabien exportiert wird. Dieser Bericht ist der erste unumstößliche Nachweis der heutigen Pasta im Mittelmeerraum. Und auch ein Beleg dafür, dass Italien schon früh als Nudelexporteur auftrat. Es gibt ja immer wieder das Gerücht, habt ihr bestimmt auch schon gehört, dass Marco Polo die Nudel aus China mitgebracht hätte. Aber das ist Quatsch. Ab dem frühen 13. Jahrhundert findet sich die Pasta in italienischen Rezeptsammlungen, also deutlich vor Marco Polo, und in anderen schriftlichen Dokumenten, besonders anschaulich im Decameron von Giovanni Boccaccio, große Leseempfehlung übrigens, wo in der dritten Novelle des 8. Tages das Land der Bengodi beschrieben wird, die italienische Version des Schlaraffenlandes. Ich zitiere, ein gewaltiger Berg aus geriebenem Käse, auf welchem Menschen waren, die nichts anderes taten, als Makkaroni und Ravioli zu formen und sie in der Brühe vom Kapauen zu kochen. Hier wird schon die Trennung deutlich, die die Mittelmeerküche bis heute prägt. Pasta secca einerseits, Pasta fresca andererseits, also trockene Nudeln aus nichts als Hartweizengrieß, Spaghetti, Penne, Fusilli und frische Nudeln. Ravioli, Tortellini, deren Teig aus Gründen des Geschmacks und der Formbarkeit Eier untergerührt werden und die oft mit allerlei Leckereien gefüllt werden. Pasta ripiena. 1574 entsteht in Genua die erste Zunft der Nudelmacher. Bereits 17 verschiedene Pastatypen sind bekannt. In Rom dürfen nur Händler mit einer speziellen Lizenz Pasta verkaufen. Wer gegen die Auflagen verstößt, muss mit hohen Geldstrafen und körperlicher Züchtigung rechnen. Zur Auswahl standen Peitschenhiebe, Streckbank, Gefängnis oder Schandpfahl. Das war immer eine Quizfrage auf meinen Lesungen. Wie viele Nudelsorten gibt es in Italien? Antwort: etwa 300. Also wohlgemerkt, die industriell von Herstellern gemacht werden, nicht was Oma anrührt. 300. Haben wir einiges zu tun, um uns dadurch zu futtern. Und jetzt lese ich euch ein Kapitel aus meinem neuen Buch Espresso unter Sternen. Das Kapitel heißt Gabelmeditation. Zum endgültigen Ankommen in meiner neuen, wenn auch nur temporären Heimat, fehlt mir jetzt noch eines. Gute Nudeln. Die sind ein großes Thema in meinem Leben. Ich habe schon ganze Bücher über sie geschrieben. Nudel ist übrigens ein Wort, das wir wieder groß machen sollten. Ist ja schlimm, wie alle inzwischen kennerhaft Pasta sagen. Was mir erst jetzt bewusst wird. Triest ist die am wenigsten vernudelte Stadt Italiens. Selbst in den deutschsprachigsten Ecken Südtirols wird mehr Pasta gegessen als hier. Triest verfügt über kein einziges typisches Pastagericht. Es ist verrückt. Denn überall sonst an der Adria gibt es ja beispielsweise die Spaghetti Vongole und die Pasta alla Busara mit Garnelen, sehr scharf und pfeffrig und meistens in Tomatensugo. Die Toskana hat die Pappardelle, am liebsten mit Wildschweinragout. Die Emilia-Romagna die Tortellini, am liebsten in Hühnerbrühe. Ligurien hat die Trofie, am liebsten mit Pesto. Lazio die Bucatini, am liebsten mit Guanciale und Pecorino zur Amatriciana verfeinert. Campanien die Paccheri. Weiter unten in Apulien huldigt man den Orecchiette-Nudeln. In Sizilien liebt man die Pasta alla Norma. Form egal, mit Auberginen, Tomaten, Basilikum und Schafskäse. Und im Friaul, dessen Hauptstadt Triest ja nun mal ist, ob das Friaul nun will oder nicht, mögen sie gern Teigtaschen wie die Charsons, mit Eierteig gemacht wie die bekannteren Verwandten Tortellini oder Ravioli. Ein Gericht aus traditionellerer Pasta ist Blecks mit Hirschragout. Blecks sind im friulanischen Dialekt Stofffetzen, die früher auf zerrissene Wäsche oder Kleidung genäht wurden. Und genau eine solche quadratische und recht große Form haben die Blecks. Aber ich finde sie in Triest auf keiner Speisekarte. Nudeln? Niente. Pasta mögen sie hier nicht. Risotto übrigens auch nicht. Das könnte auf Dauer ein Problem werden. Ja, diese so dreist, geradezu unentschuldigt fehlende Spezialität könnte die Beziehung zwischen mir, Triest und dem Glück auf eine harte Probe stellen. Denn ohne Nudeln sinkt die Laune. Und ich muss mir für meine Glücksexpedition nun mal Kohlenhydrate ins Gemüt pressen. Gut, dass es Pietro Barbera gibt, von dem ich aus der Tagespresse erfahren habe. Und deswegen ist es gut, ab und zu mal in einer echten Zeitung zu blättern, statt sich nur vom Feed befriedigen zu lassen. Pietro ist 20 Jahre alt und kommt aus Apulien. Ganz klar eine der wichtigsten Nudelregionen des Landes. Dort wächst zum Beispiel rund um Foggia der Hartweizen, der so wichtig für die Pasta ist. Pietro hat einen Kiosk an der Viale 20 Settembre Ecke Via Rossetti gepachtet, in dem er apulische Produkte verkauft. Wie genau es die Italiener mit ihren Spezialitäten nehmen, beweisen die Apulier mit ihren Orecchiette. Öhrchennudeln werden in Bari ganz flach hergestellt, weil sie traditionell mit Stängelkohl serviert werden. In Lecce dagegen werden sie wie kleine Schüsseln geformt, damit sie den Tomatensugo perfekt aufnehmen können. Es gibt dort auch die Pasta Maritata, die verheiratete Pasta, ein Nudelgewicht mit Cavatelli und Orecchiette. Wobei die längeren Cavatelli, die mit Hilfe von Draht zu Röhrchen geformt werden, die Ehemänner repräsentieren und die schüsselförmigen Orecchiette die Ehefrauen. Ihr versteht. In der Altstadt von Bari sitzen die Omis mit Holzbrettchen vor ihren Häusern und kneten den Teig. Und du gehst vorbei und kaufst ihnen einfach ein paar Pfund Pasta für den Abend ab. Ist das Glück? Ja, das ist Glück. Was kann denn sonst Glück sein? Habe ich jetzt endlich hier in Triest mit Pietro Barbera, 20 Jahre alt, meine persönliche italienische Omi gefunden? Was ja ein noch größeres Glück wäre. Jetzt kommt's. Stolz wie Bolle betrete ich seinen Laden, einen Kubus mitten auf der Einkaufsmeile. Eine junge Dame steht darin und fragt nach meinem Begehr. Ich bitte um frische Pasta und freue mich und blicke in ihr Gesicht, auf dem das Lächeln der Verkäuferin sich langsam in tiefere Schichten ihres Gesichts zurückzieht, bis es ganz verschwunden ist. Und sie sagt, nein, Nudeln haben wir nicht. Wir haben alle anderen Spezialitäten, Taralli und Öl und Wein und so weiter. Keine Orecchiette? Nein, keine Orecchiette. Und sonstige Pasta? Sie zeigt mit einer indifferenten Handbewegung herum und mein Blick folgt ihrer Hand. Tatsächlich, nirgends Pasta. Dafür Taralli und Öl und Wein und so weiter. Sehr bedröppelt verlasse ich den Laden, ohne irgendetwas zu kaufen. Ich dachte, ich hätte alles perfekt auf Spur gebracht, samt einer eigenen Nudel-Omi. Und jetzt stehe ich wieder auf Null. Na schön, dann bleibt mir nur der Gang zum Supermarkt, denn Nudeln müssen her. Ja, wirklich, Ich merke es erst hier und jetzt, in meinen 100 Stunden Einsamkeit. Ein Teller Spaghetti macht was mit dir. Man soll nicht mit Essen spielen, haben uns unsere Eltern eingeschärft. Aber mit langen Nudeln musst du es ja fast. Du musst genau die richtige Menge mit dem Gabelzinken zu fassen kriegen. Nicht zu wenige und erst recht nicht zu viele. Du musst eine freie Stelle auf dem Teller finden, um sie um die Gabel zu wickeln. Geübte können das auch in der Luft. Und beim Wickeln sollte sich der Sugo möglichst nicht aufs Hemd, den Tisch oder den Partner verteilen, was eine ausbalancierte Geschwindigkeit erfordert. Nicht zu langsam, denn sonst wickelt nichts, und nicht zu schnell, sonst sitzt der Gegenüber im tomatenroten Nieselregen. Dann musst du den Winkel der Gabel verändern und das gewickelte Konstrukt elegant zum Mund befördern, ohne dass es auseinanderfällt. Gar nicht so einfach. Und wenn es auseinanderfällt, dann musst du schnell schlürfen. Sophia Loren findet gar, Nudeln müssen mit Geräusch verzehrt werden. Und wer würde einer gebürtigen Neapolitanerin widersprechen? Loren, nicht Loren. Betonung auf der ersten Silbe. Darauf legt sie Wert. Und wer würde ihren Wünschen auch diesbezüglich nicht gehorchen? Bei mir gibt es auf meinem Zwei-Platten-Herd heute Spaghettoni mit Pesto. Ja, das Pesto kommt aus dem Glas, was mir meine Frau nicht verzeihen wird, wenn sie diese Zeilen hört. Meine Frau kocht nämlich sehr ungern, aber sehr gut. Und eine ihrer Spezialitäten ist Pesto, das sie 3-4 Mal im Jahr in industriell anmutenden Mengen von Hand mit dem Mörser anfertigt und dann einfriert. Die Wohnung duftet tagelang wunderbar nach dem zerstoßenen Basilikum und auch nach dem würzigen Pecorino-Käse. Diesen Duft bietet die Konserve nicht, aber ein bisschen eben doch. Mit einem Teller Nudeln isst man ganz bei sich selbst. Man denkt an nichts anderes. Das schafft kein anderes Lebensmittel. Fast alles andere kann man doch ziemlich beiläufig in sich hineinstopfen. Und sei es auch das beste Risotto, das zarteste Fischfilet, das raffinierteste Sandwich. Doch die Spaghetti und Linguine und Tagliatelle und Bucatini, die erst recht, wollen unsere ganze Aufmerksamkeit. Und das ist gut so. Lenkt ab vom Rest der Welt, lässt uns das Smartphone beiseite legen. Nudeln essen, das ist meine Meditation. Und wir waren ja schon bei der amerikanischen Politik. Kehren wir doch mal kurz dorthin zurück. Denn Barack Obama hatte Glücksnudeln. Die Wiederwahl war alles andere als ein Selbstläufer. US-Präsident Barack Obama musste im Jahr 2012 mehr als 400 Millionen Dollar an Wahlkampfkosten aufbringen, um seinen republikanischen Konkurrenten Mitt Romney niederzuringen. Bei der ersten der drei angesetzten Fernsehdebatten gab es zudem eine kleine Überraschung, mit der kaum ein Kenner gerechnet hätte. Der sonst so eloquente Präsident machte keine besonders gute Figur, verhaspelte sich einige Male, fand keine guten Argumente. Mitt Romney dagegen zeigte sich in Bestform und konnte in den Umfragen Boden gut machen. Er galt als Gewinner des ersten TV-Duells. Stand der Amtsinhaber vor der Abwahl? Auf dem Weg zur zweiten großen Debatte, eine Woche später, verspürte Obama plötzlich Hunger. Doch die gesamte Entourage war bereits an Bord der Air Force One. Gut, dass auch Sam Cass dabei war, der Privatkoch und Ernährungsberater des Präsidenten. Mit allem, was die Bordküche hergab, zauberte er ein Pastagericht, das Obama mit Genuss verdrückte. In der Debatte kurz drauf war er wieder ganz der Alte, zeigte sich intelligent, schlagfertig und witzig. Als er zurück an Bord der Präsidentenmaschine kam, umarmte er Cass. "Es lag an der Pasta", rief er. Auch vor der dritten Debatte und am Wahltag selbst wünschte sich Obama seine Lucky Pasta. Am Ende erzielte Barack Obama 51,06% der Stimmen gegen 47,21 Stimmen für Mitt Romney. Und was genau war nun Obamas Glücksgericht? Eine Art Pesto mit Extras. Neben Knoblauch, frischem Basilikum, gratiniertem Parmesankäse und Olivenöl gab er noch 2 kleingeschnittene Hühnerfilets und etwas Spinat zu den Penne-Nudeln. Vielleicht steht Ihnen keine wichtige Debatte oder Wahl bevor, erklärt Cass. Aber wir alle brauchen einfach ein Wohlfühlgericht. Werbung. Ich gehe jeden Morgen auf dem Weg zu Pino daran vorbei und winke kurz. und Thomas Sawyer winkt zurück, denn sein Büro liegt zur Straße raus. Wir reden über das Hotel Savoy, eines der Traditionshäuser Grados, inzwischen in der 4. Generation von derselben Familie betrieben, eben den Österreichern Thomas und Uli Sawyer bzw. Tochter Anna. Da ich ja selbst in Grado wohne, kenne ich alle Hotels immer nur aus zweiter Hand und war nie dort zu Gast. Aber ich kenne hunderte Leserinnen und Leser und Hörerinnen und Hörer persönlich, die in Grado Urlaub machen. Und daher kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass alle, die dort waren, vom Savoy schwärmen. Die Stammgastquote ist 90%, was ja für sich spricht. Und abgesehen vom Service kommt natürlich noch die perfekte Lage hinzu. 100 Meter vom Haupteingang des Strandes und 100 Meter zu Pino. Es gibt auch ein schickes Spa und sehr gute Küche, eine Bar und immer wieder Veranstaltungen. Aber was wirklich klasse ist, das Savoy hat als einziges Haus einen Innen- und Außenpool. Und das ist ganz stark, da kann der Urlaub von keinem Tiefdruckgebiet verdorben werden. Es ist übrigens auch das einzige Hotel in Grado mit 5 Sternen. Doch all das sind nur die technischen Fakten. Das wirklich Entscheidende ist die Gastgeberfamilie. Österreicher eben, die unsere Bedürfnisse verstehen. Nicht nur wegen der Sprache, sondern weil sie seit Jahrzehnten Gastgeber sind. Und das ist doch gut zu wissen. Übrigens habe ich über das Savoy schon lange vor meinem Podcast auch immer wieder in meinem Blog geschrieben. Selbstverständlich nicht als Werbung. Und deswegen kann ich hier mit gutem Gewissen trommeln. Aber es wird noch besser. Coldcation ist ja immer mehr in Mode, also im Winter, aber auch im Sommer mal in die Berge, in die Natur, in die klare Luft. Und da hätte ich auch noch was von der Familie Sawyer für euch, nämlich das Traditionshotel Drei Zinnen in Sexten in Südtirol, das als Wirtshaus seit 1841 existiert und 1929 als Hotel aufgebaut wurde. Es ist eines der traditionsreichsten Häuser Südtirols, denn um die Skischule des Hotels kümmerten sich einst Luis Trenker und Heinrich Harrer. Ich glaube, zu diesen beiden Giganten muss ich nichts mehr sagen. Ein Leben, das mit Brad Pitt verfilmt wird, besser wird's wohl nicht mehr. Ich war gerade vor 2 Wochen zum ersten Mal dort. Wahnsinnig schön dort oben und das sage ich als Mensch des Meeres. Hotel Adria in Grado und Hotel Drei Zinnen in Sexten von Familie Sawyer. Alle Infos und Links packe ich in die Shownotes. Zurück in die Politik. Keine Angst, es geht ganz viel um Pasta. Als Donald Trump zum ersten Mal Präsident wurde, brach eine dunkle Zeit an. Für alle Pasta-Liebhaber im Weißen Haus. Denn The Donald ist kein großer Fan von Nudeln. Und übrigens auch nicht von Pizza. Er mag lieber Hackbraten, Cheeseburger und Steaks. Mit dem Amtsantritt Joe Bidens zogen wieder mediterranere Düfte durch die 132 Zimmer der Pennsylvania Avenue Nummer 1600. Denn Joe Bidens Lieblingsgericht ist eindeutig Pasta. Vielleicht liegt es ja an seiner Frau Jill, deren Familie aus einem kleinen sizilianischen Bergdorf in der Provinz von Messina stammt. Ihr Mädchenname ist Jacopo, amerikanisiert zu Jacobs. Sie selbst gilt als leidenschaftliche Köchin und wird ihren Mann im Weißen Haus mit so manchem Pasta-Gericht verwöhnt haben. Biden liebt seine Pasta ganz schlicht. Er mag am liebsten Cappellini mit frischen Tomaten. Cappellini sind ganz dünne, oft in Nestern gerollte Pasta, die im Englischen gern Angel Hair, Engelshaar genannt werden. Vorab gönnt er sich einen Caprese-Salat, auch sehr italienisch, danach gern ein Himbeersorbet. Bidens Pasta-Geschmack mag etwas schlicht klingen, doch der italienische Spitzenkoch Pier Fulvio Angelini hat einmal gesagt, jeder Idiot kann Pasta mit Hummer machen, Pasta mit Tomaten ist das wirklich Schwierige. Eines meiner Lieblingszitate. Es gilt, die perfekte Balance von Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch und Basilikum zu finden. Biden streut gern Parmesankäse über die Pasta, was in Italien durchaus umstritten ist, aber natürlich akzeptierter als die mitteleuropäische Unsitte, Parmesan über die Spaghetti mit Meeresfrüchten zu geben. Jetzt geht's in die italienische Politik, wenn auch zu einem eher unerfreulichen Abschnitt. Es ist ein Auszug aus den Spaghetti Vongole Tagebüchern. Der Diktator und die Nudel. Dass Benito Mussolini in Italien noch Freunde hat, ist immer wieder verblüffend. Denn um gar nicht von seinen militärischen Vollkatastrophen zu sprechen, er hat schon in Friedenszeiten auf so ziemlich allen Gebieten spektakulär versagt. Aber die Züge waren immer pünktlich, sagen Italiener gern. Kein Kunststück. Mussolini ließ alle Nachrichten verbieten, die über Verspätungen und Ausfälle berichteten. Wenn all die italienischen Mussolini-Freunde wüssten, welches Verhältnis er zum Essen generell und vor allem zur Nudel hatte, würden sie ihn vielleicht nicht mehr verehren. Denn er wollte nichts weniger als die Nudel abschaffen. Sie sei für das moderne, dynamische Italien zu schwer und zu klobig, mache die Menschen träge und faul. Mussolinis Vordenker Filippo Marinetti behauptete gar, die Pasta habe die Neapolitaner erst zu skeptischen, ironischen, sentimentalen Menschen gemacht. Und außerdem würde die Pasta dem Pazifismus Vorschub leisten. Die Nudel, heißt es in Marinettis Manifest des futuristischen Kochens, kann es auch nur in Italien geben, sei die absurde gastronomische Tradition Italiens. Stattdessen sollte mehr Reis gegessen werden. Auch um Italien unabhängiger von teuren Weizenimporten zu machen. Mussolinis Schergen ließen Reis auch in Süditalien kostenlos verteilen, wo die Menschen das Gesicht verzogen. Bis heute hat sich Reis in Süditalien nicht durchgesetzt. Reis ist nur was für Kranke, sagt meine Freundin Maria Theresa aus Apulien. Und nicht nur das. Mussolini hasste das Essen, denn ihm wurde dabei oft übel. Zum Frühstück gab es bei ihm nur warme Milch, mittags ein Steak, Fisch oder Omelette mit gekochtem Gemüse, abends etwas Milch und ein Stück Obst. Eieiei. Er hatte miserable Tischmanieren und aß ungern in Gesellschaft, außerdem immer im Stehen. Mussolini, das asketische, athletische Kraftpaket, so sah er sich jedenfalls selbst, wollte, dass die Menschen wieder ländlicher und schlichter aßen und erinnerte an die Legionäre im alten Rom, die nur mit etwas Brot und ein paar Weintrauben den Mittelmeerraum unterworfen hatten. Über Mussolinis heute albern wirkenden, damals enorm cleveren Gesten und theatralische Auftritte ist schon viel erzählt worden. Auch, dass er sich gern als Tennisspieler, Fechter, Skifahrer und Radrennfahrer zeigte. Am liebsten aber in Pilotenuniform. Und dass er jedes Jahr die gefälschte Zahl seiner Flugstunden veröffentlichte. Dabei setzte er sich nur ans Steuer, wenn das Flugzeug bereits in der Luft war. Und selbst dann war er kein guter Pilot. Bei den deutschen Offizieren sorgte er für Schnappatmung, als er mit Hitler in einer Maschine auf dem Weg zurück von einem gemeinsamen Truppenbesuch an der Ostfront darauf bestand, sich ans Steuer der Focke-Wulf Condor zu setzen. Ebenfalls an Bord Außenminister Joachim von Ribbentrop und SS-Führer Heinrich Himmler. An Bord machte sich Bestürzung breit, als Hitlers Privatpilot Hans Bauer Mussolini für eine Stunde den Steuerknüppel überließ. Sie dachten alle an die Schlagzeilen in der Weltpresse, wenn wir gemeinsam abgestürzt wären, erinnert sich Filippo Anfusi, der italienische Botschafter in Deutschland, der ebenfalls mitflog. Und jetzt geht's an die Adria. Robby und die perfekten Spaghetti Vongole. Es war eine Nachricht, die Grado erschütterte. Robby in einer Festanstellung. Das ist, als hätte Casanova kirchlich geheiratet. Denn Robby ist ein Freigeist, hat sich jahrelang geweigert, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Nicht, weil er faul ist, sondern weil er frei bleiben will, kreativ. Für Freunde kochen, Gerichte erfinden, morgens um 6 in der Lagune Traumfotos vom Sonnenaufgang machen. Na, mal sehen, wie lange das mit der Festanstellung gut geht. Weil Robby so gut kocht, wird er praktisch täglich auf eine der Inselchen eingeladen und er stellt sich gern an den Herd. Heute hat er Paccheri alla Busera gemacht, obwohl er mir die perfekten Spaghetti Vongole versprochen hatte. Calma, sagt er. Frei übersetzt, dazu kommen wir noch. Und wenn wir schon die Busera vor der Nase haben, folgt das Rezept zum Nachmachen daheim. In einer Pfanne Zwiebeln und Knoblauch kleinhacken und gemeinsam in Olivenöl anschwitzen. 2 Dosen geschälte Tomaten hinzugeben, salzen und pfeffern. In einer zweiten Pfanne Öl, Salz und Pfeffer erhitzen. Die Scampi im Ganzen rein. Etwa 5 Minuten köcheln lassen, bis die Panzer rötlich werden. Mit Weißwein ablöschen, Peperoncino hinzu, ein paar Spritzer Zitrone. dann den Inhalt der zweiten in die erste Pfanne geben und 7 bis 10 Minuten köcheln lassen. Schließlich die sehr al dente gekochten Nudeln, später dazu Tipps, ebenfalls hinzugeben samt einem Kochlöffel Nudelwasser. Großartig. In den Internetrezepten findet sich noch der Hinweis auf ein Lorbeerblatt oder etwas Petersilie zum Abschluss. Kann man machen. Aber Vorsicht. Das ist das Problem mit vielen Internetrezepten, diese völlige Überwürzung. Die italienische Küche ist ja gerade genial darin, die Materia prima zum Star werden zu lassen und eben nicht 34 Zutaten miteinander zu vermengen. Gegenbeispiel Istrien, gegenüberliegende Küste, da gibt es die tollsten Hummer und Garnelen. Der Hummer, den ich dort zuletzt aß, war in der Mitte aufgeschnitten und mit Olivenöl, Knoblauch, Rosmarin, Petersilie, Oregano, Autoreifen, Kuckucksuhren und Elektroschrott aufgefüllt. Darüber lag eine fingerdicke Schicht Mayonnaise. Warum? Cornelia Poletto sagte mir einmal, die einzige Schwäche der italienischen Küche seien die mangelnden Soßen. Da seien die Franzosen einfach besser. Das kann man aus Sicht einer Spitzenköchin wohl so sehen. Aber wozu brauche ich beispielsweise eine Soße auf Butterbasis, wenn das Filet perfekt ist? Aber ich habe sowieso eine gewisse Skepsis gegenüber der französischen Küche, seit ich bei Paul Bocuse folgenden Satz gelesen habe. Meiner Ansicht nach sollte man beim Verlassen des Tisches noch ein bisschen Hunger haben. Robby, dieser Anti-Bocuse, tischt auch Köstlichkeiten auf, die eher nicht in die Lagune gehören. Schinken aus San Daniele etwa. Dieser Spezialitätenmix ist nur folgerichtig, denn die italienische Küche gibt es gar nicht. Dazu ist das Land zu vielfältig, bietet auf engstem Raum alles im Überfluss. Ein kleines, schmales, aber langgestrecktes Land, das über 7000 Kilometer fischreiche Küste und 4000 Meter hohe Berge verfügt, das sich von Nord nach Süd durch alpines bis nahezu wüstenähnliches Gebiet zieht, also beinahe jede Klimazone in sich vereint. Solche Reichhaltigkeit auf so engem Raum findet sich selten. Von den alpinen Teigtaschen und dem Piemonteser Fleisch in Rotweinsauce bis hin zum sizilianischen Couscous, dem Schwertfischfilet und dem Salat von Zitrusfrüchten. Robby ist Gradeser seit unzähligen Generationen, was hier sehr wichtig ist. Und ich will unbedingt von ihm lernen, wie man Spaghetti Vongole macht. Fast jeder von uns erinnert sich mit Wonne daran. Spaghetti Vongole irgendwo an einem der italienischen Meere im Sonnenuntergang genossen, mit dem Duft der Macchia in der Nase und einem kühlen Weißwein daneben. Das Leben ist gut und der Sonnenbrand auf den Schultern tut schon gar nicht mehr so weh. Interessanterweise sind Spaghetti Vongole ein erklärtes Lieblingsessen vieler Spitzenköche. Und mein Lieblingsessen ist es auch, vor allem jetzt, seit ich weiß, wie man es hinbekommt. Dieses fabelhafte Gericht ist ganz einfach, wenn man sich an Robby hält und nicht an Kochrezepte, zumal die Paranoiden. Deutsche Rezepte reden davon, die Venusmuscheln lange und ausdauernd unter kaltem Wasser zu spülen, gar stundenlang in einem Wasserbad aufzubewahren. Auf gar keinen Fall, schimpft Robby. Es geht ja gerade darum, den Meeresgeschmack zu erhalten. Daher, entschlossen mit kaltem Wasser abspülen, ein Nudelsieb eignet sich vorzüglich, das muss reichen. Aber zugegeben, da hat jeder Koch seine eigene Methode. Andrea, der Koch vom Casa Bea, macht es folgendermaßen. Er legt die Muscheln für 30 Minuten in kaltes Wasser und gibt noch ein paar Eiswürfel dazu, denn auch kaltes Leitungswasser ist meistens wärmer als Meerwasser. Dann gibt er noch grobes Salz dazu, damit die Muscheln gewissermaßen glauben, sie seien zu Hause. Danach, und jetzt wieder Robby, Finger weg von kräftigem Olivenöl, dessen Eigengeschmack für die Muscheln zu mächtig ist. Stattdessen mildes Olivenöl oder sogar Sonnenblumenöl in die große Pfanne. Ein paar Zehen Knoblauch schön klein hacken. Wenn das Öl brutzelt und der Knoblauch golden glänzt, Muscheln dazu, Pfeffer und einen Schuss Weißwein. Deckel drauf und einen Schluck vom geöffneten Weißwein trinken. Das haben wir uns verdient, sagt Robby. Und wer bin ich, dass ich dem berühmtesten Gradeser von allen widerspreche. Kein Salz in die Muscheln geben. Sie sind, sofern sie nicht panisch ausgespült wurden, salzig genug. Nebenbei kommen die Spaghetti in einen großen Topf und werden in Salzwasser al dente gekocht. Eine Minute weniger als auf der Packung angegeben. In einem Schälchen mixen wir Öl mit etwas Mehl, nicht mehr als einen Teelöffel. ein etwas umstrittener Schritt, zugegeben. Aber alle Restaurants machen es so, auch wenn sie es nicht zugeben. Wenn sich die Muscheln öffnen, geben wir die Mixtur hinzu. Das macht die Soße dickflüssiger. Gern auch noch eine Kelle Nudelwasser in die Muschelpfanne geben. Ganz am Ende frisch gehackte Petersilie drüber rieseln lassen. Deswegen ganz am Ende, damit die Petersilie grün und frisch bleibt. Die Spaghetti im Nudelsieb kurz abtropfen lassen, niemals kalt abspülen, zur Muschelpfanne hinzugeben, schön durchmischen, servieren. Robbie verrät mir zwei Möglichkeiten, das Gericht zu verfeinern. Erstens als sommerliche Variante. Etwas Orangenschale drüber hobeln. Dabei nicht zu tief hobeln, denn die Schale selbst ist süß, die Haut zwischen Schale und Fruchtfleisch eher bitter. Zweitens als winterliche Variante Bottarga. Rogen vom Thunfisch, Schwertfisch oder der Meeresche drüber hobeln. Das macht das Gericht schwerer, fischiger, reichhaltiger. Und diese Kombination ist in Grado gerade sehr modern geworden. Denn wenn Robbie etwas Neues kreiert, setzt es sich schnell auf der ganzen Insel durch. Jetzt kommt eine Liste. Ich hatte sie schon mal vorgelesen, aber sie gehört einfach nochmal in diese Pasta-Folge rein. Die Lieblingsnudeln berühmter Italienerinnen und Italiener. Sophia Loren. Pasta al pomodoro. Sergio Leone. Tagliatelle al formaggio. Pier Paolo Pasolini. Gnocchi mit Sardellen. Giorgio Armani. Tortelli alla piacentina. Mit Spinat, Parmesan und Ricotta. Andrea Bocelli, Spaghetti mit Walnüssen, Kapern, Oliven und Knoblauch. Gabriele D'Annunzio, Cannelloni mit Kalbfleischfüllung. Italo Svevo, Lasagne. Susanna Tamaro, Pasta mit gerösteten Brotkrumen. Susanna Tamaro ist übrigens die Großnichte Italo Svevos und hat auch ein Buch über die Rezepte ihrer Familie geschrieben. Für deutschsprachige Schriftsteller, die ernst genommen werden wollen, undenkbar. Patrizia Gucci, Spaghetti mit Seeigeln. Giuseppe Verdi, keine Pasta, sondern Risotto mit Parmaschinken, Artischocken und Zitrone. Silvio Berlusconi, Penette al Pesto. Sergio Mattarella, Spaghetti mit Tomaten, Gemüse und Fisch. Al Capone, Spaghetti mit Walnüssen, Tomaten und Knoblauch. Ich muss mich mal entscheiden, ob ich Spaghetti oder Spaghetti sage. Giacomo Puccini, Pasta mit Aal. Der Komponist galt als begabter Koch, der viele Rezepte selbst erfand. Leider schrieb niemand sie nieder. Luciano Pavarotti, Penne rigate mit Honigmelone und Minze. Auch Pavarotti war ein ausgezeichneter Koch, der auf Tourneen 20 Koffer voller italienischer Spezialitäten und Küchenutensilien mit sich führte. Valentino Rossi, Tortiglioni mit Thunfisch und Erbsen. Bud Spencer, Spaghetti Napoletana, eine angereicherte Variante der Tomatensauce mit Zwiebeln, Knoblauch, Basilikum und Parmesankäse. Terence Hill, Spaghetti mit Tomatensauce oder auch, bitte nicht lachen, sagt er, mit Ketchup. Monica Bellucci, Spaghetti Napoletana. Mario Draghi, Pasta mit Seeigeln. Domenico Dolce von Dolce & Gabbana. Timballo alla Siciliana. Ringförmige Pasta mit Auberginen, Caciocavallo-Käse, Tomaten, Zwiebeln, Kapern und Fenchel sowie Thunfischbällchen. Gianni Agnelli, Spaghetti mit Telline, das sind kleinere, delikate Verwandte der Venusmuschel. Giorgia Meloni, Pasta al Ragù, eine von uns, so sieht sie sich. Massimo Bottura, Pasta al Ragù, aber wie es sich für den besten Koch der Welt gehört, mit einigen Besonderheiten. Darunter ohne Tomaten, die kam ja erst vor 50 Jahren ins Rezept, sagt er, und mit viel unterschiedlichem Fleisch, Taube, Ente, Kapaun. Nicht durch den Fleischwolf gedreht, sondern mit dem Messer zerkleinert. Ganz wenige Gewürze, kein Knoblauch, ein Lorbeerblatt, etwas Rosmarin. Werbung. Ich kenne Österreicherinnen und auch Österreicher, die kommen beispielsweise in der Nebensaison nur für den Friseurbesuch nach Grado. Da ich aber inzwischen auch eine Lesebrille brauche, ja, so geht's dahin, habe ich erfahren, dass auch viele Österreicherinnen und Österreicher für den Brillenkauf nach Grado kommen. Rita Gagliotta hat mit ihrem Geschäft Lottica nämlich eine Auswahl, die sich doch sehr von den Standardbrillenläden im Norden unterscheidet. Deswegen hat sie jede Menge Stammgäste aus Wien, Graz und ganz Österreich. Bestimmt sind auch einige von euch darunter. Es gibt natürlich die großen Marken wie Ray-Ban, Oakley und Versace, aber auch kleinere Produzenten wie Giuliani, Cador, Original Vintage oder Bust Out, die bei den Kunden sehr hoch im Kurs stehen, aber fast nirgendwo zu bekommen sind. Übrigens war das auch auf meiner letzten Lesereise eine Quizfrage. Bei welchen Industrieprodukten ist Italien Exportweltmeister? Abgesehen von allen Lebensmittelsachen. Die Antworten unter anderem Fliesen, Luxusjachten und Brillen. Vor allem Brillengläser. Und diese Tradition, kaum zu glauben, lässt sich bis auf die Glaskunst in Venedig zurückführen. Was Glas angeht, ist Italien seit Jahrhunderten führend. Damit sind wir doch schon wieder an der Adria. Außerdem hat Rita selbst, ich kann es nicht anders sagen, einen fabelhaften Geschmack und hilft bei der Beratung, wenn es ein Hingucker werden soll. So individuell wie der Träger selbst. Denn wer will schon graue Allerweltsmodelle? Sie hat auch Sonnenbrillen von großen und kleinen Marken und bietet auch die Sonnenbrillen mit individuell geschliffenen Gläsern an. Zu ihren Serviceleistungen gehören modernste Sehtests mit computergestützten High-End-Geräten, Kontaktlinsen, Reparaturen und einiges mehr. Und oft bekommt sie Mails von Kundinnen, die sehr glücklich mit ihrem Kauf sind und die Brille voll Selbstbewusstsein tragen. Ihr Geschäft Lottica di Gagliotta Rita ist nicht weit vom Postamt und direkt neben der zauberhaften Konditorei Dolce Isola. Ich packe die Adresse und Verlinkungen sowie die Instagram-Seite in die Shownotes. So, das war's für heute. Wenn ihr nach dieser Folge keinen Hunger bekommen habt, dann weiß ich auch nicht. Was gibt es Neues vom Schreibtisch? Jeden Freitag bekommt ihr von mir die mediterrane Wochenschau auf postausitalien.com mit Neuigkeiten aus Grado und der Adria. Kostenlos und werbefrei natürlich. Ihr könnt die mediterrane Wochenschau ganz einfach oben auf der Startseite bei postausitalien.com abonnieren. Auf Instagram findet ihr mich unter Buch und Wein. Dort gibt es kleine Filme über mein Leben in Italien. Dann bleibt ihr auch über alle meine Projekte auf dem Laufenden. Abonniert auch diesen Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt, und empfehlt ihn gern weiter. Würde mich riesig freuen. Ganz wichtig, Abonnement. Das klingt immer so, als würde es was kosten. Nein, es kostet nichts. Ihr bekommt nur eine Nachricht, wenn eine neue Folge draußen ist. Noch etwas. Am 10. April bin ich beim Podcast-Festival in Klagenfurt. Kommt vorbei, falls ihr in der Nähe seid. Jetzt erstmal einen Kaffee bei Pino. Bis bald. Und immer schön Dolce Vita bleiben. Das war Radio Adria, der Italien-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu begeistern. Für mehr Italianità folgt mir auf Instagram oder besucht meinen Blog postausitalien.com. Grazie mille und bis zur nächsten Folge.